Heute am Mittwoch, dem 16. Juni, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Ruprecht Polenz.
Ich finde sowieso, dass bei der Kirche das Internet noch nicht komplett angekommen ist.
Bis 2013 war er Politiker, unter anderem CDU-Generalsekretär. Jetzt, im Rentenalter, hat er eine neue Leidenschaft entdeckt, und zwar Social Media. Influencer im Rentenalter, könnte man sagen. Dafür wurde er auch mit dem Preis Goldener Blogger 2019 in der Kategorie Newcomer ausgezeichnet. Was die sozialen Medien gerade in der Pandemie mit der Gesellschaft machen und warum die Kirche seiner Meinung nach da noch viel nachzuholen hat, das gibt's gleich. Vorher schauen wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Und turbulente Zeiten sind das in der Tat für die Kirche. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass der Münchner Kardinal Reinhard Marx dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat und eigentlich auch davon ausgegangen ist, dass der angenommen wird. Letzten Donnerstag hat der Papst dann einen Brief zurückgeschrieben, der über den Vatikan auch veröffentlicht wurde und sagt, ich verstehe dein Anliegen, ich teile es, aber ich will, dass du an deiner jetzigen Stelle weitermachst. Warum? Das hat für sehr viel Verwirrung gesorgt. Kardinal Marx ist dem Papst zu Gehorsam verpflichtet und wird deshalb eben auch im Amt bleiben. Und wer mehr dazu wissen will, dem sei eigentlich wirklich nur angeraten, diesen Brief des Papstes mal selber zu lesen. Der ist nicht lang, der spricht davon, wie schlimm die Missbrauchskrise tatsächlich ist, dass er aber gerade deshalb Marx als Mitstreiter an seiner Seite im Amt behalten will. Vertreter von Missbrauchsbetroffenen beklagen aber zum Beispiel auf der anderen Seite, dass es im Brief selber quasi überhaupt nicht um die Stimme der Opfer geht. Lest euch das mal selber durch, macht euch ein eigenes Bild. Neues Turbulentes gibt's auch wieder aus dem Erzbistum Köln. Am Dienstagmorgen haben die zwei Visitatoren des Papstes ihre Arbeit beendet und die Stadt wieder verlassen. Das sind die Bischöfe von Rotterdam und Stockholm. Die sollten im Auftrag des Vatikans überprüfen, ob dem Kölner Erzbischof Kardinal Wölki Fehler anzulasten sind. Dafür haben sie dann fast genau eine Woche lang mit verschiedensten Menschen gesprochen. Missbrauchsbetroffene waren dabei. Der Hamburger Erzbischof Heese, der dem Papst ja auch seinen Rücktritt angeboten hat. Das sind die Namen, die wir kennen. Das sind die Gespräche, von denen wir wissen, dass sie stattgefunden haben. Alle anderen wurden nämlich gebeten, sich nicht öffentlich zu äußern. Tja, wann und wie der Papst jetzt darauf reagiert, das steht vollkommen in den Sternen. Die letzte Visitation in Deutschland gab es bei Theberts von Elst 2013 in Limburg. Das hat monatelang gedauert, aber wenn wir wie gesagt auf Kardinal Marx gucken, das war keine Visitation, aber das Rücktrittsgesuch, da gab es die Antwort in weniger als einer Woche. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast heute verbunden sind mit Ruprecht Polenz. Grüß Gott, schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Sie waren lange in der Bundespolitik aktiv. Sie waren Vorsitzender vom Auswärtigen Ausschuss. Sie waren eine Zeit lang auch Generalsekretär der CDU. In der Regel sagen Sie aber, wenn man über Sie im Moment spricht, ich bin Rentner, ich bin im Ruhestand, scheint aber eigentlich kaum so zu sein, so viel, wie man von Ihnen im Moment mitbekommt. Zum Beispiel, wenn es um die große Frage der Reparationszahlung an Namibia geht, die gerade besprochen werden. Das Thema klammern wir heute mal aus, sonst hätten wir eigentlich gar nichts anderes mehr, über das wir reden können. Erstmal ganz allgemein gefragt, diese Pandemiezeit. Wir sitzen alle jetzt seit gut einem Jahr zu Hause. Was macht das mit Ihnen? Wie sind Sie so über die letzten Monate gekommen?
Also als das losging, habe ich mir erstmal große Sorgen auch um unsere Gesellschaft gemacht, denn ein Lockdown, der praktisch die ganze Wirtschaft mehr oder weniger stilllegt, wo Restaurants schließen müssen, Einzelhändler ihre Kundschaft verlieren, das sind ja schon sehr, sehr harte Bedingungen. Und ich habe mich dann gefreut, dass durch die Hilfen, die es gegeben hat, doch die meisten hoffentlich einigermaßen gut durch diese Zeit gekommen sind. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig damit. Und die ökonomischen, die sozialen, aber vor allen Dingen auch die psychischen Schäden der Pandemie, da werden wir noch lange dran aufzuarbeiten haben. Privat gefragt, war mir immer klar, also wir sind in einer vergleichsweise privilegierten Situation. Meine Frau und ich müssen uns jetzt nicht Sorgen um die Rente machen. Wir wohnen in einem kleinen Reihenhaus, haben einen kleinen Garten, können da uns auch im Freien dann mit den Kindern treffen unter großen Vorsichtsmaßnahmen. Aber wir haben sie schon sehr selten gesehen. Also wir haben 4 Kinder, 8 Enkel und das war schon ziemlich hart. Vor allen Dingen, wenn man sich dann beim Abschied nicht in den Arm nehmen konnte, das war sehr, sehr ungewohnt. Wir haben dann die elektronischen Medien genutzt, über Zoom gute Nachtgeschichten vorgelesen oder den Enkeln beim Homeschooling zur Seite gestanden. Also so haben wir uns, glaube ich, wie viele andere auch, durch diese Zeit bewegt. Und inzwischen sind wir, weil wir zur Prioritätengruppe 2 gehören, beide geimpft und freuen uns jetzt dadurch, etwas mehr Bewegungsfreiheit wieder zu haben und halten natürlich allen die Daumen, wo das mit dem Impfschutz noch nicht so weit ist, dass das möglichst schnell kommt.
Sie haben es gerade gesagt, über die elektronischen Medien kommunizieren, so wie wir es jetzt im Moment auch tun. Da sind Sie ja im Prinzip Experte, ausgezeichneter Experte sogar, denn Sie haben letztes Jahr die Auszeichnung bekommen vom Goldenen Blogger als Newcomer, weil Sie halt eben im Rentenalter, wie Sie selber sagen, angefangen haben, sich intensiv unter anderem mit Twitter zu beschäftigen. Da sind es im Moment über 60.000 Follower, mit Facebook, was Sie schon seit über 10 Jahren machen, aber grundsätzlich zu kommunizieren über die sozialen Medien. Hat das jetzt in dieser Zeit, in diesem vergangenen Jahr nochmal an Bedeutung gewonnen?
Ja, schon, weil dadurch blieb ich natürlich in Diskussionen mit dabei, die sich über die sozialen Medien zu den ein oder anderen Themen ergeben haben, mit all den Vorzügen und Schwächen, über die ja auch viel diskutiert wird. Also die Debatte ist natürlich immer etwas überdreht. Sie ist oft sehr hitzig, aber es gibt nach wie vor auch ganz viele interessante Dinge, die ich nicht gelesen hätte, wenn ich nicht einen Link auf Twitter oder auf Facebook gesehen hätte, wo mir jemand, den ich inzwischen schätzen gelernt habe, über die Diskussion in diesen sozialen Medien etwas empfohlen hat. Also ich habe diese Zeit natürlich auch jetzt noch mehr gehabt, weil einfach Alternativen fehlten. Also groß in die Stadt gehen war nicht. Das hätte sich nicht gelohnt. Und da kann man dann eben die Zeit auch nutzen. Und so habe ich es dann gemacht, über Twitter an Diskussionen teilzunehmen oder eben auch über Facebook.
Wie kommt das denn überhaupt? Also es ist ja relativ ungewöhnlich, dass man sich im Rentenalter so intensiv mit sozialen Medien auseinandersetzt.
Naja, also angefangen hatte das in meiner Zeit als Abgeordneter mit Facebook, glaube ich, so gegen 2010. Man hat als Abgeordneter ja die Aufgabe, sich auch ein Bild von der Lebenswirklichkeit der Menschen zu machen, die man vertreten darf im Bundestag. Deshalb besucht man Firmen oder geht zur Bahnhofsmission. Aber ich merkte dann auch durch meine Kinder, dass viele Menschen immer mehr Zeit in den sozialen Medien verbringen. Und ich hatte davon überhaupt keine Ahnung, was da abgeht. Und dann habe ich mir gesagt, das musst du ändern. Hat mir mein Sohn einen Facebook-Account eingerichtet. Ich habe dann so ein bisschen mir das da angeguckt und dann angefangen mitzudiskutieren. Damals gab es dann die Debatte über dieses schreckliche Sarrazin-Buch. Und dadurch kriegte ich dann ziemlich schnell ziemlich viele Follower oder Freunde, heißt das ja auf Facebook. Also die 5.000 waren dann relativ schnell voll. Und auf Twitter hatte ich erstmal noch keine große Lust, weil ich dachte, mit 140 Zeichen damals, da kriegt man ja eigentlich kein Argument auch nur annähernd rüber. Und selbst 280 Zeichen dann später ist eben immer noch ziemlich wenig. Und dann bin ich immer wieder mal gefragt worden, mach doch auch mal was auf Twitter. Das habe ich dann 2019 gemacht. Und das hat dann gut funktioniert. Und inzwischen schätze ich auch durchaus diese noch stärker auf den Punkt zu bringende Diskussionstätigkeit auf Twitter, weil man sich eben noch mehr fragen muss, was ist jetzt eigentlich die Botschaft, die du wirklich überbringen willst? Und das schult auch und man kann auch dadurch, ich sag mal, in einer schnelleren Wechselrede diskutieren. Also bei Facebook gibt es ja doch manche, die stellen einen halben Roman ein und da hat man dann auch keine Lust, das zu lesen. Ne?
Haben Sie so keine Berührungsängste gehabt, sich auf so ein neues Medium einzulassen?
Nee, ich habe das einfach als ein technisches Instrument gesehen zur Diskussion. Und diskutiert habe ich mein ganzes Leben lang gern, das fängt in der Schule an. Wir hatten sehr diskussionsfreundliche Lehrerin zum Teil und als Student habe ich mich ja hochschulpolitisch engagiert. Also mich hat eigentlich immer getrieben, mit Menschen zu sprechen, damit sie von den Dingen auch überzeugt sind, die ich besonders wichtig fand, von denen ich überzeugt bin. Und wenn man das möchte, muss man mit ihnen sprechen. Und für mich sind eigentlich die sozialen Medien erstmal primär Instrumente wie ein Telefon, um sozusagen über Fragen zu sprechen. Und deshalb hatte ich jetzt keinerlei Berührungsängste. Das Einzige waren eben erstmal so ein paar Gewohnheiten, wie macht man so einen Post und wie scannt man da was ein, etc. Also diese Dinge musste ich halt lernen, aber das ist ja nun keine Wissenschaft.
Wenn Sie sich so angucken, was Ihre alten Kollegen, Kolleginnen so machen, was denken Sie da? Was müsste da mehr passieren? Was haben die nicht verstanden? Also mein Eindruck ist so ein bisschen, dass oftmals aus der Politik auf diesen Wegen eine Verkündigung passiert, dass man Inhalt in die Welt reinsetzt. Aber was der Unterschied ist, was Sie ja machen, Sie gehen ja direkt in die inhaltliche Diskussion mit den Leuten.
Ja, also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also wenn man Twitter oder Facebook nur als Verkündigungsplattform sieht, also ich stelle eine Pressemeldung ein und dann die nächste und dann die übernächste und gibt denjenigen, die darauf vielleicht reagieren, überhaupt kein Feedback, dann nutzt man das Medium nicht richtig. Und man verpasst auch eine Chance, wenn man sagt, also mich interessiert eigentlich nur, was auf meiner eigenen Timeline oder meiner eigenen Homepage los ist. Und eben nicht sich auch andere Diskussionen im Netz anguckt, die andere Leute angestoßen haben, wo man sagt, ach, da sage ich doch auch mal eben meine Meinung dazu. Und schon ist man dann in einem neuen Diskussionsprozess. Also man macht wirklich was verkehrt, wenn man sich nicht diese Zeit auch nimmt. Und ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen empfohlen, wenn man Mandatsträger ist, sollte man schon schauen, dass man am Tag etwa eine Stunde im Internet mit den Menschen diskutiert. Das gibt einem auch ein gewisses Gefühl, was jedenfalls ein Teil der Gesellschaft denkt, was ihn bewegt. Das ist nicht repräsentativ, das weiß auch jeder. Aber es ist ja auch nicht repräsentativ, wenn ich jetzt irgendwo an einem Informationsstand mich aufgestellt habe und dann kommen 20 Leute vorbei und sprechen mich auf irgendwas an.
Können Sie denn so aus dem politischen Bereich jemanden hervorheben, der das besonders gut verstanden hat, der es besonders gut macht?
Ach, es sind schon einige, die jetzt auch das als eine Kommunikationsplattform nutzen. Also aus meiner Partei sehe ich Herrn Kiesewetter, Herrn Nick, die da schon ziemlich viel machen. Man muss ja auch immer sehen, wenn man aktiver Abgeordneter ist, hat man einen 10-12-Stunden-Tag und ich sehe dann immer ein leichtes Stirnrunzeln, wenn ich sage, eine Stunde sollte man irgendwie im Netz sein. Das heißt ja auch nicht, dass man die von sozusagen von 12 bis 1 macht, sondern man ist immer mal wieder zwischendurch drin und schaut sich an, was ist eigentlich auf meinen Post vom frühen Morgen an Diskussionen gekommen und antwortet dann drauf. Ich sehe natürlich auch Politikerinnen mit großer Reichweite. Das hängt nicht nur mit dem Namen zusammen, also sondern eben auch mit Funktion, aber auch mit der Art und Weise, wie sie es machen. Also Karl Lauterbach hat, glaube ich, in dieser Zeit jetzt der Pandemie auch gerade über Twitter, wo er jetzt, glaube ich, über 200.000 Follower hat, seine Einflussmöglichkeiten auch auf die gesundheitspolitische Diskussion sehr erweitert. Und ich weiß nicht, ob er so oft zu Lanz gekommen wäre, wenn er nicht auf Twitter so aktiv gewesen wäre und umgekehrt hätte er vielleicht auch die 200.000 Follower nicht, wenn er nicht, was weiß ich, 10-mal bei Lanz gewesen wäre.
Jetzt gibt es, Sie haben es am Anfang schon angesprochen, es bringt viele Vorteile, aber nicht nur natürlich. Ne? Man muss ziemlich dickes Fell haben, denn die Diskussionen verlaufen ja mitunter relativ direkt, nennen wir es mal so. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Stimmen, die vorwerfen, seitdem wir die sozialen Medien so benutzen, wie wir es tun, entwickelt sich die ganze Gesellschaft in so eine polarisierte Richtung. Ja. Wie stehen Sie dazu? Also, sehen Sie das auch das Problem?
Ja, das ist ein massives Problem und es ist ein systemisches Problem aus meiner Sicht. Die Geschäftsmodelle von Twitter und Facebook tragen schon dazu bei, dass die Diskussionskultur schlechter wird. Und deshalb schaden sie unterm Strich unserer Demokratie. Ich will das kurz erklären. Das Geschäftsmodell ist, wir verkaufen Werbung und wir können den Werbekunden sagen, wir können sehr präzise Adressatenprofile erstellen für euer Produkt, für eure Dienstleistung. Und wir haben etwas davon, wenn die potenziellen Adressaten der Werbung möglichst lange bei uns auf der Plattform sind. Daraus folgt dann zweitens, dass man deren Timeline mit den Algorithmen so versorgt, über die Algorithmen so versorgt, dass besondere Reize gesetzt werden, da zu bleiben und dass Bestätigung erfolgt. Also ich bleibe länger da, wo ich das Gefühl habe, da sehen es viele so wie ich. Und ich bleibe länger da, wenn es also richtig heftig zur Sache geht. Das ist inzwischen vielfach erforscht. Und dadurch kommen eben diese Bubbles, wo man kaum noch andere Meinungen sozusagen in die Timeline bekommt. Man wird immer mehr selber bestätigt in dem, was man sowieso schon denkt. Und zum anderen werden eben Botschaften besonders bevorzugt verbreitet, die dann auch eben die vielen Klicks oder Likes oder so bekommen, die sehr pointiert, freundlich gesagt, aber eben auch in der Tendenz zum Extremismus sind. Eine einerseits, andererseits, oder man müsste auch dies und jenes berücksichtigen, Stellungnahme, findet längst nicht diese Beachtung. Davon lebt aber letztlich der demokratische Prozess, dass er diese Form des Ausgleichs zwischen unterschiedlichen Positionen findet. Und wenn die eben in den sozialen Medien so untergebuttert werden, dann ist das in der Tendenz, glaube ich, gefährlich für unsere Demokratie. Und da ich nicht glaube, dass Facebook und Twitter die Geschäftsmodelle ändern werden, sehe ich für dieses Problem eigentlich nur die Lösung, dass man vielleicht auf europäischer Ebene eine wirklich soziale Plattform hinbekommt, wo die Algorithmen dieses Problem anders angehen. Das heißt jetzt nicht, dass da immer Friede, Freude, Eierkuchen sein müsste. Das ist ja in der Demokratie auch nicht. Aber dass diese Bevorzugung extremer Positionen, dass die durch den Algorithmus eben nicht mehr erfolgt, nur um die Leute sozusagen auf der Plattform zu halten.
Also ich verstehe richtig, das Problem sind nicht die eigentlichen Diskussionen und das Problem sind nicht die Leute mit ihren Meinungen, sondern dass die falschen, dass die nicht nuancierten Meinungen mehr Gewicht bekommen, weil sie sich besser verkaufen.
Richtig, also das ist der strukturelle Teil dahinter. Und natürlich erkennen das auch viele und viele werden dann auch dadurch angezogen und bedienen diesen Effekt. Ich will es mal an einem anderen Beispiel erklären. Also nehmen Sie an, ein Kegelclub, 10 Leute, einer von denen hat ziemlich weit rechts stehende Ansichten und erzählt das immer und dann sagen die anderen, nun komm Karl, lass mal gut sein, du bist jetzt dran zum Kegeln. So. Und dann geht er nach Hause und denkt, ich habe es denen gesagt, aber irgendwie sind die nicht drauf angesprungen. Jetzt kann er sich sozusagen über Facebook und Twitter vernetzen, bekommt dort lauter Karls in seine Timeline und hat auf einmal das Gefühl, boah, das ist ja das, was ganz viele so sehen wie ich und das verstärkt die Dinge. Und ich glaube, dass also bei Trump weiß man ja, er wäre ohne Twitter nicht Präsident geworden. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass die AfD beispielsweise mehr Follower auf Facebook hat als alle demokratischen Parteien zusammen. Das hängt genau mit diesem Mechanismus zusammen.
Jetzt machen wir mal den Sprung rüber vom politischen Bereich in den kirchlichen Bereich. Das ist für mich ganz interessant, da wir uns ja oftmals auch bloß in unserer eigenen Blase befinden und Sie das Ganze interessiert, aber nicht als kirchlicher Funktionsträger oder jemand aus dem kirchlichen Kontext betrachten. Erstmal geblieben bei diesem Thema, wie kommunizieren Menschen auf Facebook und Twitter und den sozialen Medien? Was nehmen Sie da wahr? Gibt es da Leute, die sich gut positionieren? Sehen Sie da, begegnen Ihnen da die gleichen Diskussionen? Wie sehen Sie das?
Also ich nehme schon wahr, dass es Accounts gibt aus dem kirchlichen Bereich, die ich auch verfolge. Das hängt jetzt natürlich auch wieder mit dem Algorithmus erstmal grundsätzlich zusammen, was ich da sozusagen vorgesetzt bekomme. Es mag jetzt Dinge geben, die sehr gut sind, die ich leider noch nicht gesehen habe, aber ich sehe, dass es eben, nehmen wir jetzt den katholischen Bereich, das Domradio gibt, was sich, glaube ich, gut im Netz positioniert hat, auch mit Diskussionsbeiträgen zu Themen, die jetzt, sagen wir mal, nicht nur den engeren kirchlichen Bereich interessieren, sondern die eben auch breiteres Interesse finden. Auch kat.de ist so eine Plattform. Es gibt ja dann namentlich etwas verwirrend, ich hoffe, ich mache das jetzt nicht verkehrt, auch kat.net als eine sehr weit rechts stehende Plattform. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt richtig genannt habe, ich glaube aber schon, die genau. kat.net, die also sehr, das ist ähnlich wie IDEA bei der evangelischen Kirche, eine sehr aus meiner Sicht weit, nennen wir es mal freundlich, noch konservativ, schrägstrich reaktionäre Sicht einnehmen. Das ist legitim. Ich sage nur, das nehme ich jetzt als Spektrum aus der kirchlichen Welt, wenn ich das mal so sagen darf, in den sozialen Medien wahr. Es gibt dann noch einzelne Personen, die häufiger auch auf, ich sag mal, bewusst kirchliche, biblische Inhalte, Botschaften gelegentlich rekurrieren. Also beispielsweise, wenn es um kirchliche Feiertage geht, wird einem dann mit einem Bibelspruch oder so ein frohe Pfingsten oder ähnliches gewünscht. Also das nehme ich schon auch wahr, das finde ich auch schön. Bin mir aber bewusst, dass eben viele, die das dann so lesen, dazu erstmal keinen Bezug haben. Nicht? Also wir kennen ja alle die Statistiken über Kirchenbindung in Deutschland. Und aber ich finde es richtig, auch sagen wir, solche Positionen zu beziehen.
Aber Sie sehen quasi nicht so einen katholischen Karl Lauterbach sich rausschälen?
Nee, das sehe ich nicht. Und wenn man jetzt drüber nachdenken würde, was müsste denn da dazukommen? Also wir haben ja nun leider das Problem, dass die moralische Autorität der Kirche, ich sage jetzt mal, angeknackst ist und dass damit eine Möglichkeit, sich zu ethisch-moralischen Fragen unserer Gesellschaft zu äußern, natürlich besteht, aber man immer so ein bisschen die Sorge haben muss, ja, du redest jetzt hier von Moral beim Impfen beispielsweise und dass man die Hochrisikogruppen vielleicht priorisieren muss oder was immer dann dein ethischer Ansatz da ist. Aber, und dann kommen eben die ganzen Fragen wieder hoch, an denen die Kirche jetzt eben so schwer zu tragen hat. Und aber wie gesagt, das ist dann sozusagen ein anderes Thema, aber es hemmt natürlich, gerade, denke ich, auch in den sozialen Medien, die Möglichkeit, sich als Kirche zu den ethisch-moralischen Fragen oder zu den ethisch-moralischen Dimensionen der politischen Fragen in unserer Zeit glaubwürdig zu äußern. Das ist leider so.
Also als These formuliert, die Kirche hat zu sehr Glaubwürdigkeit verloren, um sich in den sozialen Medien authentisch und glaubwürdig darzustellen?
Nein, so hart würde ich es nicht formulieren, sondern ich sage mal so, ihre Einflussmöglichkeiten werden dadurch beeinträchtigt. Das heißt jetzt nicht, dass sie das nicht machen sollte. Ich glaube auch, wenn man jetzt überlegt, wie kann denn diese Glaubwürdigkeit oder dieses Gewicht, also es lohnt sich, sich das anzuschauen, es lohnt sich, über das nachzudenken, was da gesagt wird. Wie kann man das wiedergewinnen? Das geht natürlich auch darüber, dass man zu den, ich sage es jetzt mal, politischen Fragen der Zeit aus christlicher Sicht Argumente beiträgt. Also natürlich kann und sollte die Kirche in geeigneter Weise die Verbindung von Bewahrung der Schöpfung zum Klimaschutz versuchen darzustellen. Aber vielleicht jetzt nicht, indem sie sich zu einzelnen Instrumenten äußert, sondern indem sie sozusagen für den Grundsatz wirbt, der ja nach wie vor von einem nicht ganz kleinen Teil der Gesellschaft noch ignoriert wird.
Ich habe gerade so ein bisschen das Wort schon reingeschmissen, Authentizität, also authentisch sein. Ist das, was fehlt in diesem Bereich? Weil man sieht ja gerade diese ganzen Influencer, dass ja die als Einzelpersonen wahrgenommen werden mit ihrer Meinung und nicht unbedingt über die Verkündigung eines Organs sozusagen.
Ja, also natürlich können dann eben, und das ist sowieso klar, also dann wären wir dann wieder beim Verlautbarungsthema. Also wenn jetzt, ich sag mal, Stellungnahmen ins Netz gestellt werden, das ist auch schön und gut. Und vielleicht hat man dann sogar ein Team, was die eingegangenen Beiträge beantwortet, wie wenn so eine Redaktion antwortet. Aber das ist nicht das, was wirklich da weiterbringen würde. Da wäre es schon gut, wenn das mit Gesichtern verbunden wäre. Das könnten Bischöfe sein, das könnten aber auch andere sein. Sie müssten nur, damit es der Kirche zugerechnet wird, sozusagen als der Gruppe zugehörend erkennbar sein. Also wenn Heinz Mayer sich da sehr fundiert und immer wieder äußert und seine Beiträge finden Resonanz, aber er hat überhaupt nie erzählt, dass er auch katholischer Geistlicher ist, dann wird das Heinz Mayer zugerechnet und man denkt, oh, wo weiß er das denn alles her? Aber es wird halt nicht der Kirche zugerechnet, ne?
Spannende
Das
Diskussion.
ist ja, wenn ich das nochmal sagen darf, das ist ja auch so, das gibt es ja auch bei den politischen Parteien, dass man dann öfter hört, also ich habe zwar mit deiner Partei nicht so viel am Hut, aber du machst es richtig. Manchmal geht es auch umgekehrt, aber diese Möglichkeit mit der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Arbeit und den eigenen Argumenten gleichzeitig dann auch für die Institution etwas zu tun, der man angehört. Das ist natürlich eine große Möglichkeit. Und wenn ich mir jetzt mal, jetzt wirklich mal in unserem Gespräch eine Idee, also alle Geistlichen predigen am Sonntag. Wenn sie davon überzeugt sind, dass das eine gute Sache ist, die vielleicht noch mehr als die nicht nur zu Corona-Zeiten schwach gefüllte Kirche hören sollte, könnte man ja auf die Idee kommen, das einfach grundsätzlich ins Netz zu stellen. Aber vielleicht ist man A nicht so überzeugt oder hat die Technik nicht. Es passiert jedenfalls nicht.
Man muss es so hinkriegen, dass man es authentisch rüberbringen kann, ne?
Ja, aber ich meine, ich finde sowieso, dass bei der Kirche so das Internet noch nicht komplett angekommen ist in weiten Teilen, ne? Also ich will das hier auch gerne loswerden, weil es mich wirklich jetzt seit mehreren Jahren umtreibt. Ich bin hier in einer sehr sonst fortschrittlichen, ökumenisch orientierten und Pfarrgemeinde, aber es gibt immer noch kein Newsletter. Also wir haben immer noch dieses Verkündigungsblättchen, was hinten in der Kirche ausliegt. Und wer nicht in die Kirche kommt, der weiß halt nicht, was in der nächsten Woche stattfindet. Es gibt zwar eine Homepage und es gibt Broschüren, aber es gibt kein Newsletter, weil die Kirche sich einfach nicht auf den Weg macht, ihre Mitglieder nach der E-Mail-Adresse zu fragen. Das ist eigentlich kleinstes Einmaleins. Da sind wir eigentlich noch im Zahlenraum bis 10, um das mal so auszudrücken.
Aber woran hapert es? Hapert es an der fehlenden Kenntnis, am fehlenden Willen, an der Fachkompetenz, die fehlt?
Also es kann gut sein, dass ähnlich wie teilweise auch in Lehrerkollegien diejenigen, die dort jetzt die Verantwortung tragen, das Sagen haben, selber einer Generation angehören, die nicht mit dem Netz groß geworden ist. Aber in jedem Pfarrgemeinderat gibt es natürlich auch andere. Und deshalb kann eigentlich letztlich das kein Hindernis sein. Ich meine, bis hin zu den Dingen, die wir jetzt über Zoom und andere Tools alle gelernt haben, würden sich ja tatsächlich noch mal ganz andere Möglichkeiten auch der alten Betreuung und ergeben, auch für die ganz örtliche Kirchengemeinde, die nicht genutzt werden. Ne? Also wir haben doch jetzt in ganz vielen Fällen es so gehabt, dass die Kinder ihren Eltern solche Tools eingerichtet haben, um während der Corona-Zeit eben auch sich im Bild zu sehen. Und deshalb gibt es jetzt, sagen wir, A, wahrscheinlich auch mehr Geräte, auch in den Haushalten älterer Menschen, auch von denen, die jetzt vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind und die aber eben über so ein Tool gut erreichbar wären. Man kann es jedenfalls ausprobieren. Man könnte es auch mit einem analogen Nachbarschaftsdienst kombinieren und sagen, also das könnten wir anbieten, soll jemand von uns vorbeikommen und euch das so einrichten, dass ihr dann, was weiß ich, am Wochenende quasi virtuell bei der Messe dabei sein könnt. Also da sind, glaube ich, noch ziemlich viel Potenzial. Ich rede jetzt nur von der örtlichen Kirchengemeinde, die noch nicht wirklich genutzt sind.
Herr Polenz, unsere Abschlussfrage, die können Sie jetzt so interpretieren, wie Sie wollen, auf den kleinen Bereich Digitalisierung Kirche bezogen, auf den größeren gesellschaftlichen Bereich. Die ist jedenfalls bei diesen Podcast-Gesprächen immer das Gleiche. Was bringt Ihnen Hoffnung?
Also ich vertraue den Menschen. Ich vertraue sozusagen unserer Fähigkeit, Probleme zu lösen, Dinge weiterzubringen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen dafür gegeben sind. Ich sehe autoritäre Systeme, wo die Möglichkeiten der Menschen eingeschränkt sind. Da funktioniert sowas natürlich nicht. Aber in unserer Gesellschaft, glaube ich, haben wir das Potenzial, Probleme zu lösen. Es dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber wir können es hinbekommen. Und ich vertraue auch in die Vernunft der Menschen. Ich hatte ja Ihre Frage freundlicherweise schon mit der Einladung zu dem Gespräch bekommen und habe dann da noch ein bisschen nachgedacht und gedacht, es ist wirklich eine schwierige Frage, was einem Hoffnung gibt. Ich habe so auch persönlich überlegt, in schwierigen Situationen, was gibt einem dann Hoffnung? Und das ist dann schon vielleicht allgemein ausgedrückt so zu hoffen, dass das, was man glaubt, auch stimmt.
Ja, das war unser Gespräch mit Ruprecht Polenz. Ganz herzlichen Dank dafür. Diesmal sei nochmal erst recht erwähnt, dass ihr unserem Podcast überall auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram folgen könnt. Wenn ihr was zu widersprechen habt zum Beispiel, wenn ihr findet, die Kirche macht nicht zu wenig im digitalen Raum, dann verlinkt auch direkt Ruprecht Polenz. Wir haben ja jetzt gelernt, als goldener Blogger ist es ihm auch ein Anliegen, bei solchen Diskussionen mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen. Das war Folge 97 vom Himmelklar-Podcast. Alle anderen gibt es zum Anhören auf himmelklar.de. Artikel dazu zum Lesen gibt es auf katholisch.de und domradio.de. Und mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Dann wieder mit Katharina Geiger. Ich bin Renato Schlegelmilch. Sagt Tschüss, bis bald und eine gute Woche.